Ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des Rheinland-Pfälzischen Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Mein Name ist Hendrik Hering. Heutiger Gast ist Professor Dr. Kai Arzheimer. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität in Mainz und ein ausgewiesener Experte für Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Deutschland. Wir hatten ihn auch als Gast in der neuen Reihe des Rheinland-Pfälzischen Landtages Werte, Haltung, Demokratie. Mit dieser Veranstaltungsreihe wollen wir mit Interessierten der Öffentlichkeit diskutieren, was kann getan werden, um unsere Demokratie zu sichern, sie gegen Anfeindungen zu sichern. Eine Frage, die ganz viele stellen, auch an uns gestellt wird, von den vielen, die sich derzeit erfreulicherweise für Demokratie engagieren. Sie stellen die Frage, was kann man noch mehr tun, weil sie wissen, es ist notwendig, sich jetzt in diesem Bereich zu engagieren. Und das wollen wir auch mit Ihnen diskutieren, Herr Professor Arzheimer. Ja, wie gefährdet ist die Demokratie? Und wenn wir über wehrhafte Demokratie sprechen, woher kommt der Begriff, was steckt dahinter? Aber zunächst die Frage, wie gefährdet ist unsere Demokratie aktuell?
Ja, also ist ja eine Doppelfrage. Ich fange mal mit dem ersten Teil an. Wie gefährdet ist die Demokratie? Wenn wir auf Deutschland schauen, aber auch wenn wir auf andere Länder in Europa schauen und sogar auf die USA, die älteste Demokratie der Welt, sehen wir, dass Demokratie überall seit ungefähr 20 Jahren mindestens unter Druck geraten ist und dass die Qualität der Demokratie auch in vielen Ländern schon gelitten hat. Ganz besonders prominente Beispiele sind Polen und Ungarn natürlich, wo man vielleicht noch sagen kann, da war die Demokratie ja relativ neu, da ist es vielleicht gar nicht so erstaunlich, dass sie da so rasch unter Druck geraten ist. Aber wie gesagt, selbst in den USA gibt es alle möglichen Indikatoren der Demokratiequalität, die nach unten zeigen. Und auch in westeuropäischen Ländern ist das so. Also von daher würde ich sagen, in den letzten 40 Jahren war die Demokratie noch nie so gefährdet wie heute. Wehrhafte Demokratie als Konzept bedeutet, dass Demokratien ja nicht verpflichtet sind, solche Gefährdungen einfach hinzunehmen, sondern dass sie in der Lage sind und auch verpflichtet sind, Demokratie und Demokratiequalität zu schützen. Und dafür gibt es eine ganze Menge von Instrumenten in den Verfassungen, in den Rechtssystemen der jeweiligen Staaten. Und so ist das natürlich auch in Deutschland. Aber es bleibt eben nicht bei diesen institutionellen Dingen stehen, sondern am Ende des Tages, es ist ja die Aufgabe der Zivilgesellschaft und der einzelnen Bürgerinnen und Bürger, auch Demokratie zu stärken und zu schützen.
Ja, wir haben ja da verschiedene Bereiche zu betrachten. Zunächst geht es ja auch um Institutionen des Rechtsstaats, Demokratie zu sichern. Etwas, worüber wir vor 10, 20 Jahren vielleicht weniger nachgedacht haben. Ja, wie wird ein Verfassungsgericht gewählt? Mit welchen Mehrheiten? Wie kann es abgesichert werden, wenn mal andere Mehrheiten zustande kommen, die unter Verfassungsgesichtspunkten, deren Akzeptanz schwierig werden. Und die Instrumente, die die Mütter und Väter ins Grundgesetz und die Landesverfassung geschrieben haben, um eine Demokratie zu schützen, sich die näher zu betrachten. Ja, welche Möglichkeiten hat ein Staat, auch eine Demokratie, dann gegebenenfalls verfassungsfeindliche Kräfte, auch Gruppierungen und Parteien zu bekämpfen, was offensichtlich in manchen Ländern und vielleicht auch bei uns bald notwendig ist.
Ja, also wenn wir jetzt speziell aufs Grundgesetz schauen, stellen wir ja fest, zur Demokratie gehört eben diese Garantie der Grundrechte, die ja in den ersten Artikeln des Grundgesetzes aufgeschrieben und aufgeschlüsselt werden. Aber selbst da ist es so, dass ja schon im Artikel 2 darauf hingewiesen wird, dass eben die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit nicht schrankenlos ist, sondern ihre Grenzen findet dort, wo entweder die Rechte Dritter gefährdet sind oder eben die verfassungsmäßige Ordnung. Und so ist es im Grunde genommen bei allen Grundrechten, dass hier also Einschränkungen möglich sind durch einfache Gesetze, durch sozusagen den ganz normalen Rechtsstaat, aber in manchen Fällen eben auch besondere Einschränkungen schon in der Verfassung vorgesehen sind. Und dann haben wir den ganzen Instrumentenkasten, der anfängt beim normalen Rechtsschutz, also wenn jemand seine Meinungsfreiheit äußert, nutzt, um sich diffamierend über mich zu äußern oder auch staatliche Akteure damit angreifen möchte, dann kann man das eben presserechtlich, medienrechtlich, privatrechtlich schon verfolgen. Wenn Vereine, die ja unter einem besonderen grundgesetzlichen Schutz stehen, also wir haben ja die Koalitionsfreiheit im Grundgesetz, das Recht, dass sich alle Deutschen zusammenschließen können, um gemeinsam Ziele zu verfolgen. Aber wenn sich solche Vereinigungen eben verfassungsfeindlich betätigen, dann kann die Innenministerin, der Innenminister diese Vereine verbieten. Das gibt es Rechtsschutz vor dem Verwaltungsgericht, wo man dem dann widersprechen kann. Wenn so ein Verbot ausgesprochen wird, dann wird das nochmal richterlich geprüft. Aber das sind sozusagen die ganz, ganz einfachen Instrumente, die die Verfassung im Kasten hat. Und dann gibt es diese etwas dramatischeren Eingriffe in die verfassungsmäßigen Rechte. Also ganz prominent ist natürlich das Parteienverbot, aber auch etwas wie die Grundrechtsverwirkung, was also noch nie praktische Wirkung entfaltet hat in der Nachkriegsgeschichte. Es gab, glaube ich, 4 Versuche, so eine Grundrechtsverwirkung aussprechen zu lassen. Das geht dann auch vor das Bundesverfassungsgericht. Und dort muss dann eine große Mehrheit der Richterinnen und Richter entscheiden, dass eine Person wirklich Grundrechte missbraucht. Das steht seit 1949 eben in der Verfassung drin, aber hatte, wie gesagt, bisher wenig praktische Relevanz. Jetzt sind wir in einer Situation, wo über solche Maßnahmen zumindest wieder nachgedacht wird und wo es ja auch im letzten oder vorletzten Jahr eine Petition gab, mit dem Ziel, dass bei Herrn Höcke eine Grundrechtsverwirkung ausgesprochen werden sollte.
Ja, noch mehr diskutiert wird ja die Frage eines Parteienverbotes. Zweimal hat das in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben, dass Parteien vom Bundesverfassungsgericht verboten wurde. Und wir haben jetzt eine Reihe von Landesverfassungsorganisationen, die ihre Landesverbände für gesichert rechtsextrem bezeichnet haben. Das Bundesamt hat sich bisher zurückgehalten mit der Frage, diese zu beantworten, auch aufgrund der Bundestagswahl. Aber wenn die Situation kommt, dass wir im Laufe des Jahres eine Aussage des Bundesamtes für Verfassungsschutz bekommen, dass auch sie diese Einschätzung vornimmt als gesichert rechtsextrem, ich glaube, da muss diese politische Frage auch zeitnah beantwortet werden. Wird Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung, alle drei sind ja antragsberechtigt, da muss diese Frage auch beantwortet werden. Dann muss die Frage beantwortet werden, wird dieses Instrument genutzt, wird es dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt oder tut man aus anderen politischen Gründen einen anderen Weg versuchen zu beschreiten? Ich glaube, diese Frage wird virulent werden und ich persönlich glaube dann, wenn das zuständige Bundesamt zu der Einschätzung kommt, dann muss man die Frage auch vorlegen, aber man kann aus bestimmten Gründen anderer Meinung sein. Was glauben Sie, wie wird diese Entscheidung dann ausgehen, wenn das Bundesamt eine entsprechende Einschätzung vornimmt?
Also zunächst mal ist ein Parteienverbot natürlich ein schwieriges Instrument. Sie sagten, es ist zweimal angewendet worden in der Geschichte der Bundesrepublik 1952 gegen die Sozialistische Reichspartei, die ganz klar eine Nachfolgeorganisation der NSDAP war, mit ehemaligen NSDAP-Funktionären in Führungsämtern innerhalb der Partei. Das war ein sehr klarer Fall. Eine der ersten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, das dann auch ganz zügig befunden hat, dass diese Partei eben verfassungswidrig ist und aufgelöst werden muss. Der zweite Fall, 56, das Verbot der KPD, das war schon so ein bisschen strittiger, ob die KPD wirklich eine Gefahr für die verfassungsmäßige Ordnung dargestellt hat. Also das Gericht hat sich da sehr lange damit beschäftigt, hat auch wohl versucht, Einfluss zu nehmen auf die Bundesregierung, ob dieser Antrag nicht zurückgezogen werden könnte, weil im Prinzip die KPD damals schon politisch so im Niedergang war, dass es eigentlich unnötig erschien, jetzt zu diesem doch sehr scharfen Instrument zu greifen. Und da sieht man so ein bisschen auch das Spannungsverhältnis beim Parteienverbot. Auf der einen Seite ist es für Demokratien natürlich nicht schön, wenn Parteien verboten werden, wenn da scheinbar Meinungen verboten werden. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, wo man sagen kann, hier existiert wirklich eine existenzielle Bedrohung für die Demokratie. Und es wäre ja geradezu absurd, wenn die Leute, die Demokratie abschaffen wollen, jetzt noch vom Staat finanziert und unterstützt und besonders geschützt werden. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Frage nach dem Parteienverbot immer. Wenn wir jetzt in die Situation kommen, dass das Bundesamt im Lauf des Jahres sagt, wir stufen die AfD nochmal hoch insgesamt zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung, dann bleibt aber, glaube ich, den Akteuren in den demokratischen Parteien überhaupt nichts anderes übrig, als zu sagen, dann gehen wir nach Karlsruhe und prüfen die Möglichkeit, beziehungsweise lassen vom Gericht überprüfen die Möglichkeit, diese Partei dann tatsächlich zu verbieten. Denn das wäre ja völlig absurd, wenn wir sagen, wir haben mit dem Bundesamt so ein Warninstrument, das die Partei jetzt auch seit geraumer Zeit beobachtet. Und jetzt sagt uns das Warninstrument, hier ist eine echte Gefahr für die Demokratie. Ich glaube, spätestens dann muss man handeln. Und unabhängig davon wäre es, glaube ich, klug gewesen, wenn man diese Frage des Parteienverbotes vielleicht auch schon früher etwas intensiver diskutiert hätte und wenn auch das Bundesamt jetzt nicht gesagt hätte, wir wollen aus einer Neutralitätsverpflichtung her das Gutachten, das wir im Grunde genommen fertig haben, vor der Wahl nicht mehr veröffentlichen. Denn das wäre bestimmt auch für viele Wählerinnen und Wähler jetzt schon eine relevante Information gewesen, zu wissen, ob das Bundesamt jetzt die bisherige Einstufung beibehält, ob es runterstuft, ob es hochstuft. Das sind ja die drei Optionen, die auf dem Tisch liegen. Wenn es denn so sein sollte, dass man sich dazu entschließt, nach Karlsruhe zu gehen und ein Parteienverbot anzustreben, hat man natürlich alle Probleme, die damit verbunden sind. Also es wird mit Sicherheit eine große Gegenmobilisierung geben. Es ist auch ein Instrument, das in der Bevölkerung über den Kreis der AfD-Anhängerinnen und Anhänger hinaus wenig beliebt ist. Genau weil es eben diese paradoxe Situation gibt, dass eine Demokratie jetzt eine demokratisch gewählte, aber im Innern und in ihren Zielen vielleicht nicht unbedingt demokratische Partei verbieten möchte. Und deshalb hat man sich bisher eben zurückgehalten. Was es noch gibt, um es vielleicht noch abzurunden, wäre natürlich auch die Möglichkeit, dass man eine Stufe unten drunter ansetzt, also den Ausschluss von der Parteienfinanzierung anstrebt. Das, was jetzt auch mit der NPD passiert ist, also die NPD ist ja im zweiten Anlauf wieder nicht verboten worden diesmal, weil das Gericht sagte, die sind zwar in ihren Zielen klar verfassungswidrig, aber die sind einfach numerisch so unbedeutend, dass dieses Instrument des Parteienverbots uns hier nicht angemessen erscheint. Deshalb ist im zweiten Schritt dann der Ausschluss von der Parteienfinanzierung angestrebt worden, als ein milderes Mittel, um zu einer Partei umgehen zu können. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die es im Fall der AfD auch gäbe, wenn man das möchte.
Ich muss abwarten müssen, aber wir haben eine Situation, wenn sie kommt, dass das Bundesamt diese Einschätzung vornimmt, dass sie gesichert rechtsextrem ist, eine Zusammenarbeit der anderen Parteien, der demokratischen Parteien mit der AfD in Parlamenten nicht stattfinden. Ich glaube, dann wird man diese Frage beantworten müssen. Und sie kann nur das Bundesverfassungsgericht abschließend beantworten, damit da auch Klarheit ist. Ich glaube, in diesem Schwebezustand, man behauptet, sie ist es abschließend kann sich geklärt werden, ist eine auch für Demokratie dauerhaft ungute Situation neben den Gefahren ist. Die Mütter und Väter haben ja aus den Erfahrungen der Weimarer Republik und des Vernichtens der Demokratie aber auch bewusst diese Instrumente formuliert. Ja, aber der dritte Aspekt ist, es geht ja sicher um Bekämpfen, aber auch insbesondere fördern. Das Wichtigste ist ja, dass wir überzeugt Demokraten haben, ja, die für Demokratie einstehen. Das kommt ja nicht von selbst. Auch das muss gefördert, unterstützt werden. Und auch Sie haben es ja auch dann das Zitat von Böckenförde, der feierliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Ja, wir brauchen überzeugte Bürgerinnen und Bürger. Und was kann dort getan werden? Ich glaube, es muss mehr getan werden, als in der Vergangenheit, da die Demokratie in den letzten Jahren zunehmend gefährdet wurde, müssen wir in dem Bereich mit Sicherheit deutlich mehr tun.
Ja, also da kann man eine ganze Menge tun und Sie hatten ja Böckenförde schon angesprochen, der einer der ersten ist, die ganz prominent eben diese Bedeutung von Zivilgesellschaft, also in seiner Perspektive vor allem in Kirchen, auch Gewerkschaften, aber heute würden wir das natürlich noch ein bisschen weiter fassen, anspricht. Weil wir eben in diesen zivilgesellschaftlichen Organisationen wichtige Fähigkeiten lernen zu diskutieren, zu argumentieren, unseren eigenen Standpunkt zu vertreten und organisieren. Und all das ist enorm wichtig für, sagen wir mal, so eine ganz praktische Demokratiebildung. Und das ist auch etwas, was jenseits der Parteien passiert und auch passieren muss im Selbstverständnis einer liberalen Demokratie. Da kann man jetzt politische Willensbildung nicht nur auf die Parteien konzentrieren. Aber natürlich müssen auch die demokratischen Parteien gestärkt werden, dadurch, dass man in diesen Parteien aktiv ist, dass man diese Parteien mit der eigenen Stimme unterstützt, sie vielleicht auch im Wahlkampf unterstützt, wenn man sie es leisten kann, vielleicht auch ein bisschen Geld gibt. Auch das gehört dazu. Und dann gibt es jenseits von Organisationen und Parteien natürlich ganz viele Situationen im Alltag, wo man Demokratie stärken kann, einfach durch das eigene Verhalten, dadurch, dass man andere unterstützt, dass man Diskriminierung nicht einfach unwidersprochen hinnimmt, dass man auch mit Nachbarn, Freunden, Familie über Politik, über politische Konflikte spricht und versucht, doch irgendwie Gemeinsamkeiten zu finden. Das erscheint mir eminent wichtig. Und damit das funktionieren kann, brauchen wir natürlich ein gesundes Mediensystem. Wir brauchen die politische Bildung in den Schulen und in den außerschulischen Bildungsstätten. Und was man auch nicht vergessen darf, was ich vielleicht noch ein bisschen stärker machen würde als in der Präsentation, ist natürlich auch eine demokratische Polizei, auf die Bürgerinnen und Bürger sich verlassen können, von der sie wissen, dass sie nicht nur einfach die bestehenden Verhältnisse schützt, sondern auch aktiv bereit ist, gegen undemokratische Akteure innerhalb und außerhalb vorzugehen und Demokratinnen und Demokraten zu schützen, damit die auch tatsächlich Demokratie leben können. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, darauf nochmal hinzuweisen.
Wir sind ja auch da im Landtag und andere, unser Programm in dem Bereich zu verstärken. Was mich hoffnungsvoll stimmt, wenn wir in Berufsschulen gehen oder auch nach außen gehen, in der Wirtschaft Angebote politischer Demokratiebildung unterbreiten, sie werden verstärkt nachgefragt. Eine große Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. Und viele Leute wollen auch geschult werden. Wie können sie, wenn Leute diskriminiert werden, einschreiten? Wie können sie gegen Hassbotschaften vorgehen? Das macht mich ein Stück weg hoffnungsvoll, wie viele bereit sind, sich zu engagieren. Aber sie fragen auch nach den Instrumenten, damit sie aktiv werden können. Ich glaube, das haben Sie auch angeschnitten. Ein ganz wichtiger Bereich ist, wir brauchen eine freie, unabhängige Presse. Ich glaube, da spielt öffentlicher Rundfunk auch eine ganz wichtige, zentrale Rolle. Auch der wird ja von Demokratiefeinden massiv unter Druck gesetzt und in Frage gestellt. Und wenn wir uns mit den sozialen Medien, das könnte ein eigener Podcast sein. Ich glaube, da müssen wir uns auch intensiv auseinandersetzen, welche Regelungen sind hier notwendig. Auch hier darf, glaube ich, die Politik und die demokratischen Vertreter nicht abseits stehen, denn hier werden wesentliche Fragen entschieden, wie wir miteinander kommunizieren. Und ich glaube, diese wesentlichen Fragen, wie wir miteinander kommunizieren, darf nicht von Milliardären aus den USA entschieden werden, sondern das muss demokratisch legitimiert, müssen diese Regeln aufgestellt werden. Ich glaube, das ist vielleicht mit einer entscheidenden Frage der Demokratiesicherung. Ja, wie optimistisch sind Sie, dass die Gesellschaft heute besser aufgestellt ist als Anfang der 30er Jahre?
Ja, also zunächst mal bin ich immer optimistisch und speziell bei dieser Frage auch optimistisch, weil wir natürlich inzwischen viele Jahrzehnte demokratische Erfahrung haben. Wir haben ein Bildungssystem, das anders als in den 30er Jahren geprägt ist von Lehrerinnen und Lehrern, die selbst in der Demokratie sozialisiert sind. Wir haben auch Gemeinschaftskunde und Geschichtsunterricht mit guten Curricula, die darauf angelegt sind, Demokratie zu stärken. Und wir haben natürlich anders als in den 30er Jahren auch in der Polizei, im Militär, im öffentlichen Verwaltungsapparat eine jahrzehntelange demokratische Tradition, sodass ich sagen würde, als Gesellschaft sind wir mit Sicherheit besser vorbereitet auf diese Herausforderungen, als wir es vor 100 Jahren ungefähr waren. Aber trotzdem ist die Lage durchaus ernst und wir müssen absolut wachsam sein und müssen jetzt tatsächlich etwas und einiges dafür tun, damit wir die Demokratie auch erhalten und auch lebendig erhalten können.
Professor Arzheimer, vielen Dank. Wir werden mit Sicherheit in einer der folgenden Veranstaltungen der neuen Reihe des Landtages Wertehaltung, Demokratie, aber auch in diesem Podcast uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ich glaube, es sind aktueller notwendiger, sich intensiv damit auseinandersetzen. Aber für heute vielen Dank und gerne in diesem Format bald wieder.